Pascal, wir beide begleiten die Autoindustrie ja jetzt auch schon mehr als 10 Jahre. Aber hattest du jemals das Gefühl, dass die Stimmung und die Aussichten so negativ waren wie aktuell? Vielleicht noch vor 10 Jahren, als wir angefangen haben, zu Zeiten des Dieselskandals?
Ja gut, man muss natürlich rund um den Dieselskandal sagen, der hat ja zumindest dann eine Transformation angestoßen, in der man heute ja auch drinsteckt, eine technologische Transformation vor allem. Der Dieselskandal war ja gewissermaßen die Geburtsstunde von CASE, also dem Connected Autonomous Shared und Electric Driving sozusagen. Also insofern war vielleicht auch eine Zäsur, die etwas Gutes hatte, war vielleicht eine Chance für die Branche. Vielleicht ist das aktuell, die Transformation, auch eine Chance für die Branche. Für viele Menschen in der Autoindustrie muss man, wenn man jetzt aktuell auf Sparprogramme von OEMs und von Zulieferern schaut, vielleicht sagen, für viele Beschäftigte in der Autoindustrie vielleicht keine Chance.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Ja, du sagst es, wir hatten in letzter Zeit ja einige Meldungen von Autoherstellern, von Zulieferern, die große Sparprogramme angekündigt haben, aber damit einhergehend natürlich auch großen Stellenabbau in vielen Bereichen angekündigt haben. Also sowohl Mercedes-Benz, Porsche, VW natürlich, die Zulieferer Bosch, ZF, Schaeffler, Continental, die ganzen Großen der Branche haben das momentan angekündigt. Und ich habe da auch nochmal eine aktuelle Studie von EY rausgesucht, denn die sagt nämlich, im vergangenen Jahr schon gingen in der Automobilindustrie fast 19.000 Stellen verloren. Also von 2023 780.000 Beschäftigte in der Autoindustrie in Deutschland auf dann Ende 2024 761.000. Und die Gründe, du hast sie eben schon angedeutet, die schwache Nachfrage aufgrund der anhaltenden Konjunkturkrise, die viele momentan sehen und merken, der hohe Kostendruck, der auf der Industrie lastet, das teure Nebeneinander von Verbrennern und Elektroautos. Insbesondere hat natürlich da auch die Investition in die Elektromobilität hohe Summen verschlungen, ohne dass sich, und darüber haben wir hier im Podcast ja auch schon viel gesprochen, die gewünschten Markterfolge im Bereich Elektromobilität eingestellt hätten. Also das ist wirklich durchaus dramatische und schwierige Situation für die Autoindustrie, gerade eben auch was das Thema Beschäftigung und Stellen anbelangt. Und deswegen wollen wir heute in der Folge mal mit einem wirklichen Experten in dem Bereich sprechen, der sich zum einen sehr gut mit dem Thema Autoindustrie und dessen gesamtwirtschaftlicher Situation auskennt und natürlich auch einiges an Insights zum Thema Beschäftigungsperspektiven hier heute mal mitbringt. Wir freuen uns und ich begrüße an der Stelle den Leiter Economic Intelligence und Volkswirtschaft beim Verband der Automobilindustrie VDA. Herzlich willkommen, Dr. Manuel Kallweit.
Hallo, Herr Kallweit.
Hallo.
Ja, Herr Kallweit, das, was ich jetzt gerade so ein bisschen skizziert habe, oder was wir beide jetzt gerade im Intro skizziert haben, die Situation in der Autoindustrie eben mit den massiven Gewinneinbrüchen, den Sparprogrammen, den Stellenabbauprogrammen, die jetzt angekündigt wurden. Wie blicken Sie auch vom VDA auf die aktuellen Entwicklungen eigentlich in der Autobranche?
Sie haben vollkommen recht, die Situation in der Automobilindustrie ist zurzeit wirklich herausfordernd. Und wenn man sich das anschaut weltweit, ist es herausfordernd in Deutschland für die deutsche Automobilindustrie, aber in den anderen Regionen sieht es ehrlich gesagt nicht anders aus. Wir haben in China große Herausforderungen, wir haben in den USA große Herausforderungen und in Europa, im europäischen Automobilmarkt haben wir auch immense Herausforderungen. Wir haben in den letzten Jahren verschiedene Krisen erlebt. Die Pandemie hat die Märkte in Europa und den USA ziemlich mitgenommen, die Automobilmärkte. Dann hatten wir die Halbleiterkrisen, Krisen in den Lieferketten und so weiter. Das hat die Automobilindustrie ziemlich durcheinander gewirbelt. Und dann haben wir gleichzeitig eben noch die Transformation hin zur Elektromobilität. Und das macht allen in der Automobilindustrie gerade ziemlich zu schaffen. Wenn wir uns Deutschland anschauen, Deutschland ist einer der Produktionsstandorte für die Herstellung von Autos. In der Vergangenheit, so wenn wir so 10 Jahre zurückgehen, da haben wir in Deutschland so 5,6, 5,7 Millionen Autos gebaut mit über 830.000 Beschäftigten. Und heute bauen wir noch 4,1 Millionen Autos, also 1,5 Millionen Autos weniger als vor 10 Jahren. Aber die Beschäftigung ist nicht im gleichen Umfang zurückgegangen, sondern die ist so 6-7% niedriger als damals. Das heißt, wir bauen heute mit mehr Menschen pro Fahrzeug sozusagen weniger Fahrzeuge, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und wenn man sich diese Produktionszahlen der letzten 10 Jahre anschaut, da ging es in den Krisen runter, dann hat es sich jetzt in den letzten Jahren wieder etwas stabilisiert, dann konnte man schon erwarten, dass natürlich auch auf die Beschäftigung in Deutschland noch was zukommen wird. Und das ist, in Deutschland sind wir hier schon einen Schritt gegangen, aber das ist auch was in anderen Regionen der Welt sich auch noch auswirken wird.
Wir haben ja dazu, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen drauf kommen, im vergangenen Jahr, Ende des Jahres, eine Studie herausgegeben zusammen mit Prognos, in dem sie sich genau auf dieses, was Sie jetzt gerade schon skizziert haben, eben auf die Beschäftigungsentwicklung in der Vergangenheit geschaut, aber eben auch so ein bisschen in die Zukunft geschaut, wie es jetzt in der Zukunft in der Automobilindustrie in Deutschland aussehen wird. Und da zeichnen Sie ja für den Standort Deutschland schon eher ein düsteres Bild, oder kann man das so eigentlich gar nicht sagen, weil es vielleicht so ein bisschen auch ein natürlicher Lauf der Dinge ist, wenn man sich die Entwicklung in der Branche anschaut?
Also ich würde nicht sagen, dass wir ein düsteres Bild zeichnen. Wir zeichnen in erster Linie, würde ich sagen, ein realistisches Bild. Und das ist ehrlich gesagt nicht besonders düster. Wir haben in Deutschland, haben wir ja auch einen demografischen Wandel, und wir haben auch in vielen Bereichen Fachkräfteengpässe. Und das ist auch in der Automobilindustrie der Fall. Und wenn man sich die Branche insgesamt anschaut, dann sieht man einmal, wie sich die Gesamtzahlen verändern. Aber wenn man den Deckel einmal hebt, dann sieht man, dass sich darunter extrem viel verschiebt. Es gab auch in den vergangenen Jahren schon riesige Veränderungen. Es gibt Bereiche, die haben deutlich an Relevanz verloren. Andere Bereiche haben immens an Relevanz gewonnen. Und wenn wir in die Zukunft schreiben, da gibt es natürlich auch Wachstumsbereiche in der Beschäftigung in der Automobilindustrie. Ein Auto heute ist viel digitaler, hat viel mehr Quellcode, viel mehr Software, als das in der Vergangenheit der Fall war. Es ist heute ein Produkt, wo man ganz andere Fähigkeiten auch benötigt. Und in diesen Bereichen herrschen heute schon Engpässe. Und da suchen die Unternehmen, Hersteller wie Zulieferer händeringend nach Fachkräften. Andere Jobs, die in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt haben, können heute automatisiert werden und werden an Bedeutung verlieren. Und da wir in einer Gesellschaft leben, die auf der einen Seite älter wird, wo wir auf der anderen Seite aber auch immer relativ weniger junge Leute haben, geht es schon darum, wie wir eigentlich die Fachkräfte der Zukunft, an welchen Stellen wir die eigentlich wie einsetzen. Und diese demografische Entwicklung, das hat eben in so einer Transformation, bietet das Chancen. In manchen Problemfeldern sorgt es auch für größere Fachkräfteengpässe. Aber grundsätzlich, wenn man so eine Veränderung auf sich zukommen sieht, ist das nicht von vornherein schlecht, weil wir einfach die Menschen auch in andere produktive Bereiche, in anderen produktiven Bereichen sehen werden in Zukunft.
Wenn man dann jetzt in diese Analyse reingeht und wenn Sie das jetzt hier auch beschreiben, dann wirkt das natürlich auch in erster Linie plausibel und wie eine Entwicklung, die abzusehen war. Jetzt sieht man aber vielleicht so ein bisschen die Headline des Ganzen. Ich habe ja hier auch mal das sozusagen die Kernaussage beziehungsweise die Kernzahl Ihrer Studie auch rausgenommen. 186.000 Jobs weniger im Jahr 2035 im Vergleich zum Jahr 2019. Das ist ja jetzt erstmal so ein bisschen, deswegen meinte ich auch so ein bisschen der Eingang, eine düstere Zahl ist ja das, was ja vielleicht auch bei den einen oder anderen, der das vielleicht in den Medien konsumiert, erstmal oha, wie geht's denn jetzt auch mit meinem Job weiter? Und wir sehen es ja aktuell auch, wie düster für viele jetzt auch vielleicht die Zukunftsperspektive ist. Wir erleben es jetzt gerade bei Ford in Köln, in Saarlouis, wie da die Situation ist, wie der Druck da steigt und auch der Unmut wahrscheinlich auch in der Belegschaft. Also das ist ja schon für viele auch doch ein, ja, keine positive Zukunftsprognose an der Stelle.
Wichtig ist mir, dass wir sehen, in so einer Transformation verändert sich sehr viel. Es fallen Dinge weg, aber es entstehen eben auch neue Dinge. Und man muss diese ganze Situation natürlich auch als, gerade auch für die Politik, als Gestaltungsaufgabe sehen. Wir müssen es in Deutschland und in Europa eben schaffen, dass die neuen Dinge, die entstehen, die man in der Transformation ja ganz genauso braucht, dass die eben sich auch hier bei uns in Deutschland ansiedeln können. Und auch in der Vergangenheit, wenn wir die letzten Sie haben gesagt, wir haben uns die Entwicklung seit 2019 in der Studie angeschaut. Von 2019 bis 2023 sind in Deutschland in der Automobilindustrie 46.000 Jobs weggefallen. Es sind aber auf der einen Seite sind welche entstanden, ungefähr 26.000 und 79.000 sind weggefallen. Das heißt, das, was weggefallen ist, war viel größer als das, was entstanden ist. Und das ist natürlich, das ist natürlich bedauerlich. Und die Frage ist, kann man verhindern, dass das, was wegfällt, wegfällt? Oder kann man bewirken, dass das, was entsteht, dass das vielleicht größer ausfällt? Und ich glaube, da muss der Fokus drauf liegen. Auch in der Vergangenheit hat eben der technische Fortschritt und die Automatisierung zum Beispiel dazu geführt, dass manche Aufgaben eben nicht mehr so arbeitsintensiv sind, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Ganz banal, früher hat man, was weiß ich, im Bau eben mit mehr Menschen gearbeitet, als man noch nicht so viele Maschinen hatte, als das heute der Fall ist. Und trotzdem ist jetzt im Baubereich nicht jeder arbeitslos geworden, sondern wir haben immer noch einen riesen Fachkräftebedarf im Baubereich. So, die Leute können dann einfach anders eingesetzt werden. Aber es muss dann halt auch möglich gemacht werden, dass hier viele Dinge entstehen können. Und da sind wir bei ganz vielen Themen, die Sie auch aus der Berichterstattung insgesamt kennen, Planungsverfahren, Bürokratie und so weiter, die es eben momentan schwierig machen, in Deutschland zu investieren. Und von daher sehen wir auch, dass gerade in der Automobilindustrie die deutschen Unternehmen also inzwischen auch verstärkt im Ausland investieren und nicht mehr so stark hier in Deutschland. Und da muss man eben den Hebel umlegen, damit dann die Beschäftigung, die neuen Jobs dann halt auch hier entstehen können.
Ja, das war jetzt so ein Punkt, den ich gerade im Kopf hatte, weil Sie haben ja auch ganz am Anfang schon im Prinzip in Ihrer direkten ersten Antwort ja schon gesagt, naja, es ist natürlich auch einfach eine Entwicklung, die der Demografie geschuldet ist. Sprich, wir haben heute vielleicht die Situation, dass wir, Sie haben es schön skizziert, dass wir momentan weniger Autos fertigen, aber mit einem ähnlich großen, vielleicht personellen Überbau, der dann vielleicht einfach zu groß ist für das, was wir eigentlich in Deutschland noch fertigen. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich mal reinschaut, gibt es einen demografischen Wandel, der eher dafür sorgt, dass weniger Menschen zur Verfügung stehen? Das heißt, das Ganze könnte sich ja sozusagen wieder einpendeln, wenn man es vielleicht mal ganz salopp formuliert. Jetzt haben wir natürlich aber trotzdem eine Situation und ich hatte gerade erst die Gelegenheit, mich mit einem hochrangigen Produktioner zu unterhalten. Da ging es eigentlich um was ganz anderes, aber da ging es so ein bisschen um dieses Made in Germany und die Antwort war, nur weil wir zum Beispiel als Automobilhersteller vielleicht nicht in Deutschland, aber woanders in Europa fertigen, verstehen wir das Ganze trotzdem noch als ein Made in Germany oder zumindest ein Made in Europe. Ja, das ist immer noch mit einem hohen Qualitätsanspruch verbunden. Aber, und jetzt nehmen wir mal nur als Beispiel uns mal den Volkswagen-Konzern raus, der in Spanien, in Portugal, in Tschechien, in der Slowakei fertigen kann und das auch tut und da natürlich auch in der Lage ist, Kapazitäten natürlich auch irgendwo zu jonglieren, die vielleicht aber in der aktuellen Kostenstruktur, vor allem auch im Industriestandort Deutschland, vielleicht die günstigeren Standorte sind und das aber vielleicht sozusagen aus der Managementperspektive weiterhin mit einem Qualitätsanspruch Made in Europe sozusagen betrachten. Aber meine Überlegung ist jetzt gerade, kann das Ganze aber trotzdem noch dazu führen, dass wir über diesen Punkt, an dem uns die Demografie vielleicht gar nicht mehr so viele Fachkräfte zur Verfügung stellt, dann dennoch quasi hinausgehen kann beim Rückgang der Beschäftigung in Deutschland?
Ja, also es ist so, dass diese demografische Entwicklung, die wir haben, dass die in den nächsten 10 Jahren nicht ausreicht, um diese Beschäftigungsveränderung, die wir erwarten, sozusagen aufzunehmen. Das heißt, man kann das nicht nur darüber gestalten, dass die Menschen aus dem Erwerbsleben aussteigen. Ja. Das wird nicht reichen. Das ist leider so. Und wir sehen ja auch, dass auch Anpassungen, die Unternehmen vornehmen müssen, dass sie das mitunter nicht entlang der demografischen Entwicklung, entlang der demografischen Kurve 1:1 so machen, sondern sie müssen auf Dinge reagieren, die jetzt gerade der Fall sind. Und von daher ist das nicht die Lösung der Aufgabe, die Unternehmen vor sich haben. Es wird nicht reichen. Es ist so, dass wir in Deutschland auch in der Vergangenheit nicht die günstigsten Autos der Welt gebaut haben. Und wir hatten hier immer höhere Kosten als an anderen Standorten. Und das, was uns auszeichnet, ist ein hervorragendes industrielles Netzwerk. Das ist Forschung, das ist die Ausbildung. Darum beneiden uns nach wie vor viele Regionen der Welt, was wir hier für eine Möglichkeit haben, die Leute auch sozusagen in die Berufe reinzubringen. Gerade in Amerika wird davon wird davon geträumt, weil wir hier einfach Qualitäten nach wie vor liefern können, die woanders eben so nicht eins zu eins abgebildet werden können. Und das ist das, was uns hier auszeichnet. Und von daher ist es auch zum gewissen Maße okay, dass wir hier höhere Kosten haben und auch eben höhere Löhne zahlen für Fachkräfte, die es halt woanders nicht gibt. Die Frage ist nur, kann man, wo ist sozusagen die Grenze, wo das nicht mehr funktioniert? Und da würde ich sagen, sind die Löhne nicht der Hauptpunkt, sondern der Hauptpunkt ist, dass wir eben eine Wirtschafts- und eine Industriepolitik machen müssen, die es halt auch sinnvoll, betriebswirtschaftlich sinnvoll erscheinen lässt, dass man halt Arbeitsplätze hier in Deutschland schafft. Wenn es ein börsennotiertes Unternehmen sind und Aktionäre von überall auf der Welt haben, dann müssen sie ja auch gute Argumente haben, warum sie an einem gewissen Standort investieren. Und wenn man in so einer Transformation ist, wie die Automobilindustrie gerade ist, und man eben neue Standorte über neue Standorte und andere Standorte nachdenkt, dann ist man jetzt in einem internationalen Standortwettbewerb. Und da braucht man gute Argumente. Und Sie hatten die Beispiele aus Europa angesprochen. Es ist in Portugal, in Spanien, in osteuropäischen Ländern, wir konkurrieren mit denen allen. Die haben alle Zugang zum europäischen Binnenmarkt, die haben auch Fachkräfte und so weiter. Und die haben dann mit unteren Bedingungen, die dann halt zurzeit besser passen, als das hier bei uns der Fall ist. Und von daher entstehen eben gerade auch in anderen europäischen Ländern neue Jobs in der Automobilindustrie.
Aber es entstehen ja sozusagen neue Jobs, nicht nur einfach so, sondern vor allem natürlich auch, und Sie haben es ja auch schon angedeutet, in den, ja, ich sag mal, Innovationsbereichen, die momentan in der Automobilindustrie natürlich auch eine Rolle spielen. Elektromobilität, Digitalisierung, Automatisierung. Ich habe gestern einen Beitrag gesehen im Fernsehen tatsächlich zu einer Robotikmesse, wo es dann auch hieß, dass Deutschland beim Thema Robotik und auch beim Thema humanoide Roboter, und das ist ja auch ein großes Thema in der Autobranche mittlerweile, führend ist in der Welt, also was die technologischen Kompetenzen anbelangt. Also geht es denn im Kern darum, dass wir jetzt da zusehen müssen, dass wir eben gerade bei den innovativen Themen auch mehr Fachkräfte ausbilden, aber auch finden, vielleicht auch international finden? Ist das jetzt vielleicht dann auch der entscheidende Lösungsweg, diesem Problem der vielleicht sich negativ ausrollenden Beschäftigungsentwicklung eben entgegenzuwirken?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Wir haben Bereiche, die Sie da angesprochen haben, die Automatisierung. Denken Sie beispielsweise an die Logistik, wie bei uns Lagerzentren organisiert werden können inzwischen vollautomatisch. Da fahren die Fahrzeuge ganz alleine rum, holen die Sachen aus den Lagern und verstauen das dort wieder. Das ist eine Spezialität, die die deutsche Industrie hat, die sozusagen die Digitalisierung von Industrieprozessen. Das ist das, was uns, glaube ich, wirklich einen Wettbewerbsvorteil geben kann gegenüber anderen. Und da brauchen wir natürlich Fachkräfte. Wir brauchen natürlich in diesem Bereich Mechatronik, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik, Energietechnik spielt auch eine große Rolle beispielsweise. Und dann natürlich diese Fächer Informatik, IT-Systemanalyse und diese ganzen Bereiche. Das wird extrem wichtig. Und natürlich hilft uns in gewissen Bereichen beim Programmieren in Zukunft auch die künstliche Intelligenz. Aber man braucht natürlich trotzdem Leute, die das alles auch anwenden können. Ja. Und die künstliche Intelligenz dazu bringen, die Probleme, die es dann auch gibt, sozusagen zu lösen. Und ja, da müssen wir auf der einen Seite natürlich bei unserer Ausbildung immer anpacken und dafür sorgen, dass die Menschen sozusagen auch Lust haben, in diesen Bereichen zu arbeiten. Aber auch natürlich der internationale Arbeitsmarkt und das Gewinnen von Fachkräften aus anderen Regionen kann natürlich auch eine große Rolle spielen. Und hier ist es natürlich auch vorteilhaft, dass wir als deutsche Automobilindustrie natürlich an vielen Standorten der Welt Autos bauen, außerhalb Deutschlands in, ich glaube, inzwischen 19 Ländern. Mhm. Und gerade die Zulieferindustrie ist ja fast überall vertreten. Und wenn man so ein weltweit aufgespanntes Produktionsnetzwerk hat, hat man natürlich auch einen sehr guten Überblick über die einzelnen Arbeitsmärkte. Und da kann man natürlich auch gerade in den größeren Unternehmen über gewisse Programme es den Mitarbeitern auch ermöglichen, auch mal an anderen Standorten zu arbeiten und dann sozusagen auch nach Deutschland zu kommen. Und wenn man eben meinetwegen in einem Werk in einem anderen Land arbeitet oder in einem Entwicklungsprojekt oder wie auch immer. Also das ist, glaube ich, in den großen Unternehmen auch ein Vorteil, den die haben, dass sie innerhalb ihres Konzernverbunds einen guten Überblick über die nationalen Arbeitsmärkte haben und dort auch, wenn sie sehen, wir haben hier in einer Region viele kluge Köpfe, die uns hier weiterbringen können, dass sie dann vielleicht auch an anderen Standorten, wenn sie Lust haben, eingesetzt werden können.
Mhm. Jetzt sind wir natürlich gerade auf der Seite schon der Themen, vielleicht auch der Jobprofile, die in Zukunft noch nachgefragt sind oder stärker nachgefragt sein werden als je zuvor. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich aber auch danach fragen, und auch das zeigt ja Ihre Studie, und da können Sie uns vielleicht nochmal ein wenig mitnehmen. Was sind denn jetzt eigentlich so die klassischen Bereiche, von denen man sagen muss, da wird die Beschäftigtenzahl und auch die Nachfrage überhaupt nach diesen Themen in Zukunft sinken?
Ja, das ist beispielsweise der Bereich Metallbearbeitung oder Metalloberflächenbehandlung, Schweißtechnik, Metallbau, Lagerwirtschaft ist auch was das wird vor allem sehr stark automatisiert. Und ja, ich glaube, Maschinenbau, Betriebstechnik, das wird auch in Zukunft natürlich noch gebraucht, aber diese klassischen Metallberufe, die natürlich auch sehr stark am Verbrennungsmotor und am Antriebsstrang gehangen haben. Das wird natürlich weniger werden. Und es ist auch nochmal ein weiterer Punkt, der hinzukommt. Das sind ja auch viele sehr energieintensive sozusagen Bereiche. Und was wir davon in Zukunft in Deutschland werden machen können, ist, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger geworden. Wir haben in Deutschland hohe Energiepreise. Wir werden auch in Deutschland wahrscheinlich nicht die günstigsten Energiepreise in Zukunft hinbekommen. Und da ist natürlich alles Energieintensive, ist natürlich seit einigen Jahren in Deutschland ziemlich unter Druck. Und das wird dann eben auch dazu führen, dass die Beschäftigten in diesem Bereich weiter zurückgehen.
Was mich an der Stelle interessiert, was Sie auch gerade gesagt haben, eben, dass die Player aus der Automobilindustrie ja auch davon profitieren, dass sie ein internationales Produktionsnetzwerk haben, viele verschiedene Standorte, viele verschiedene Kulturen und Mentalitäten natürlich im Konzern haben. Aber wenn wir so von der Autoindustrie sprechen, dann sprechen wir jetzt ja nicht immer nur von Mercedes, BMW. Also ich hatte zum Beispiel letztes Jahr die Gelegenheit, BMW in Südafrika zu besuchen und dort den dortigen IT-Hub zu sehen. Und da hat man auch gesehen, was für ein Potenzial da auch in anderen Regionen der Welt steckt, was man vielleicht hier in Europa, in Deutschland gar nicht so vor Augen führt, was da auch an IT-Know-how, an Digitalkompetenz schlummert und inwiefern jetzt oder wie stark jetzt auch solche Hubs zum Beispiel dann für das gesamte Netzwerk eines OEMs dann auch helfen. Aber, und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, wenn wir von der Autoindustrie sprechen, sprechen wir ja auch von Zulieferern. Und damit meine ich jetzt gar nicht so nur die Top-Zulieferer, denen es ja momentan auch nicht gut geht, aber auch mittelständische Unternehmen, kleinere und mittelständische Unternehmen, die für die Transformation sowohl was das Technologische anbelangt, also Innovation im Digitalbereich natürlich eine enorme und viel größere Herausforderung aufgrund der geringeren Ressourcen und vielleicht auch des geringeren Know-hows, was eben in diesem Netzwerk vorhanden ist, schlummert. Aber wie ist das jetzt auch in Sachen Fachkräfte? Also wie kommen die an die Leute, die es auch schaffen, in so einem Unternehmen mit den Wandel auch anzustoßen und auch an den richtigen zukunftsweisenden Positionen zu sitzen? Oder auch zum Beispiel Umsetzung KI. Das ist eine große Herausforderung gerade für den Mittelstand in Deutschland.
Das stimmt. Es ist tatsächlich eine große Herausforderung. Jetzt hat der Mittelstand auf der einen Seite zahlt er sehr gute Löhne. Wenn wir uns die mittelständischen Unternehmen in Deutschland anschauen, viele sind wirklich ganz tolle Unternehmen, die in ihrer Region auch eine Riesenrolle spielen. Man kennt nicht jeden, aber wir haben in der Automobilindustrie, wie auch in anderen Industrien, ist Deutschland übersät von ganz tollen Mittelständlern, die ganz tolle ganz tolle Produkte haben, wo sie auf Ideen kommen und Lösungen anbieten, die viele andere gar nicht schaffen. Und das ist, glaube ich, immer noch grundsätzlich ein attraktiver Arbeitsplatz und wird auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitsplatz sein. Wenn wir an die Transformation denken, dann haben Sie da ein Thema angesprochen, was es den Zulieferern natürlich schwerer macht als anderen. Man hat beispielsweise, stellen Sie sich ein Unternehmen vor, das hat ein oder zwei Produktionsstandorte und macht da Produkte, die meinetwegen in den Verbrennungsmotor reingehen. Dann ist es natürlich nicht so einfach, sich jetzt komplett neues Geschäftsmodell zu überlegen und zur Elektromobilität zu wechseln. Genau, ja. Das ist einfach schon mal eine Riesenherausforderung. Dann gibt's aber, das ist aber nur ein kleiner Teil. Es gibt auch andere, die eben jetzt nicht am Verbrennungsmotor hängen. Die haben auch vielleicht nur ein oder zwei Standorte, produzieren da was und entwickeln sich schon weiter, haben da mitunter vielleicht auch eine kleine Entwicklungsabteilung, die sie weiterbringt. Aber dann sehen Sie beispielsweise, wir wollen jetzt Fachkräfte haben und wollen unsere bisherigen Fachkräfte weiterentwickeln und wollen die vielleicht auch umschulen. So, das ist für so ein kleines Unternehmen, ist das eine Riesenherausforderung, weil wenn ich jetzt jemanden, der beispielsweise Ingenieur ist, wenn ich den weiterbilden möchte zu einem Software-Ingenieur meinetwegen, dann brauche ich da ja vielleicht ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, wie ich diese Person qualifiziere. In der Zeit muss ich natürlich, dann kann der wahrscheinlich weniger arbeiten, dann zahle ich ihm sein Gehalt, ich zahle die Fortbildung, die er da macht. Das heißt, das Unternehmen investiert extrem mit diesem Mitarbeiter, aber es hat natürlich keine Gewissheit, dass der Mitarbeiter nach seiner Weiterbildung dann noch bleibt. So, es wird dann welche geben, auch wenn das nur ein Teil ist, der dann sagt, das ist toll, jetzt bin ich hier, habe ich mich weiterentwickelt und jetzt habe ich ganz neue Möglichkeiten. Ja? Und jetzt bleibe ich vielleicht nicht bei dem Mittelständler, sondern gehe dann vielleicht zu dem Tierwand, zu dem großen Zulieferer oder vielleicht auch zu einem Hersteller oder mache halt was anderes. Ja. Und das ist natürlich ein Problem für die Unternehmen, dass sie auf der einen Seite finden sie auf dem Arbeitsmarkt eben nicht, wegen der Engpässe eben mitunter nicht die Fachkräfte, die sie benötigen. Und sie haben, es gibt eben so ein Hemmnis in die Weiterbildung, in solche Maßnahmen, wie ich sie gerade beschrieben habe, zu investieren, weil das extrem viel Geld kostet und ich kann niemanden dazu zwingen, danach bei mir zu bleiben. Und das macht es eben extrem, extrem teuer. Mhm. Und das ist was den Mittelständlern, glaube ich, schon zu schaffen macht. Das muss man so deutlich sagen. Und da muss man überlegen, was es dafür für Möglichkeiten gibt, wo man dann vielleicht auch über Weiterbildungsprogramme, die irgendwie gefördert werden, ja, sich etwas überlegt, wie man diese Anreize für Unternehmen, eben die Mitarbeiter weiterzubilden, wie man das eben vergrößern kann.
Sehen Sie hier an der Stelle auch die, man sagt ja immer so gerne, was kann die Politik tun an der Stelle? Sehen Sie da die Politik auch in der Pflicht, vielleicht bestimmte Hürden, was das anbelangt, was das Thema Weiterqualifizierung oder Weiterbildung anbelangt, aus dem Weg zu räumen oder eben, wie Sie es ja gerade schon genannt haben, auch Incentives oder Förderung eben in Aussicht zu stellen, dass die Unternehmen da auch, dass für die Unternehmen auch an Attraktivität gewinnt, da auch die Mitarbeiter weiterzubilden, wobei es ja eigentlich eine intrinsische Motivation der Unternehmen geben sollte, das zu tun. Aber Sie haben ja gerade das Problem beschrieben, dass eben die weiterqualifizierten MitarbeiterInnen dann vielleicht zu anderen Unternehmen abwandern. Also was kann man denn da vielleicht an politischen Rahmen vielleicht geben?
Grundsätzlich ist es ja, sag ich mal, sind die meisten Unternehmen stehen in Verbindung mit Gewerkschaften, die Mitarbeiter dort sind organisiert und es ist sowas ist natürlich ein Thema zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, zwischen wo auch die Gewerkschaften natürlich ein großes Interesse haben, sozusagen, dass die Mitarbeiter weiterqualifiziert werden und dass da mögliche Hürden abgebaut werden. Von daher kann sowas auch im Rahmen von Tarifverträgen, beispielsweise Tarifverhandlungen, kann das ein Thema sein, wo dann die Experten in diesem Bereich sich auch tatsächlich was überlegen können. Aber Tarifrechtsexperte bin ich leider nicht. Ich sehe nur als Ökonom sozusagen die Anreizproblematik. Und das ist eben auch das, was ich in den Gesprächen mit den Unternehmen immer wieder höre, die dann auch so Weiterbildung machen. Und die sagen, wir haben hier extrem viel Geld in die Hand genommen und haben hier die Leute ein halbes Jahr freigestellt, um da halt rein zu investieren. Und wir hoffen, dass die halt dass die dann halt bleiben, weil wir brauchen sie. Der Punkt ist nur, dass diese Gruppe, die man da weiterbildet, das wird nicht von sich aus mehr, das werden halt einfach nur weniger. Und man hofft, dass möglichst viele halt einem erhalten bleiben.
Dann ist eben die Frage an der Stelle, inwiefern sich die vielleicht kleineren Unternehmen auch unternehmenskulturell oder andere Anreize schaffen. Da müssen wir jetzt an der Stelle nicht drüber sprechen, aber da gibt es natürlich auch viele, viele Möglichkeiten, dass sich da auch eine Transformation einstellt, die es dann auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dann am Ende des Tages auch vielleicht interessanter macht, dann bei dem Unternehmen zu bleiben. Aber ich sehe das auch, wie Sie auch, als großes Problem, Geld zu investieren in sozusagen die Workforce und dann nicht unbedingt die Gewissheit zu haben, dass die dann auch eben an Bord bleiben. Also das ist schon ein klares Problem, ja.
Aber was ich die ganze Zeit noch im Kopf habe, ist, weil wir sind ja gerade schon so ein bisschen an einem Punkt, was kann man tun, was kann man machen, ja. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen nach der Frage der Unterstützung durch die Politik irgendwie gesprochen. Weiterbildung ist generell kann eine Lösung sein, auch eine, die aber nicht ganz ohne Fallstricke ist, wie wir gerade schon gesagt haben. Was ich mich gerade noch frage, und wir haben es heute an mehreren Stellen schon ein bisschen angesprochen, ist einfach so das Thema auch Kommunikation von Transformation, und zwar an ganz vielen Stellen, weil wir haben es natürlich an vielen Stellen, das haben wir jetzt heute schon besprochen, mit einem Wandel zu tun, der war abzusehen, der war antizipierbar. Yannick, wir haben aber auch schon im Podcast darüber gesprochen, auch im Zuge jetzt der ganzen Sparprogramme oder vor allem im Zuge zum Beispiel jetzt der ganzen Diskussion rund um Werksschließungen, Kündigungen bei Volkswagen, wo wir gesagt haben, Mitarbeiter des Volkswagen-Konzerns kennen Unsicherheit nicht. Ja? Das heißt, die sind da hingegangen, um 40 Jahre beim Volkswagen zu schaffen und dort dann in Rente zu gehen. Und das haben zum Teil manchmal vielleicht die Generation vorher, das hat vielleicht der Vater oder auch der Großvater auch schon gemacht. Ja? Und da kommt man ja an so einen Punkt, wie kann man es unterstützen, einen Wandel, der unvermeidbar ist, vernünftig zu kommunizieren, zu moderieren, zu begleiten, natürlich auch über mehrere Jahre, wo man ein bisschen dann natürlich auch eine Balance finden muss aus einer sozialverträglichen Transformation und gleichzeitig auch der Notwendigkeit, natürlich wirtschaftlich sinnvoll aufgestellt zu sein, weil das erinnert mich jetzt, sagen wir vielleicht in das plakativste Beispiel ist so ein bisschen irgendwie der Braunkohleabbau im Ruhrgebiet, ja, weil die Tatsache, dass das natürlich schwierig ist für Beschäftigung in dieser Region, kann nun mal aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es einfach keine Zukunftsaussicht mehr hat, dort unter Tage irgendwie abzubauen. Und das Gleiche ist, das kam mir gerade eben vorhin der Gedanke, weil wir haben viel über Automatisierung gesprochen, auch über Metallbearbeitung und dass dadurch Automatisierung vielleicht viel wegfällt. Ich glaube, heute würde niemand in einem in einem Automobilwerk darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist oder nicht, im Karosseriebau einen Automatisierungsgrad von über 90% zu haben. Ja, das haben früher auch alles mal irgendwie Menschen gemacht oder mit deutlich höherem manuellem Anteil gemacht. Und heute würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, lass uns doch mal bitte wieder Menschen an diese gefährlichen Aufgaben sozusagen dieser riesengroßen Schweißaufgaben und so weiter zu stellen. Ja? Und das ist natürlich was, da hat es einen Wandel schon dahin gegeben, der sich im Nachhinein als etwas herausstellt, wo man sagt, da braucht man ja gar nicht mehr drüber diskutieren. Aber wir stehen jetzt eher in vielen Fällen ja auch an einem Punkt, wo wir vielleicht vor dieser Transformation stehen und wie man jetzt aber eigentlich irgendwo den Beschäftigten in der Automobilindustrie, die ja immer noch Hunderttausende in Deutschland sind, wie man denen jetzt auch vermitteln kann, dass es eine Transformation ist, die am Ende vielleicht auch insgesamt, gesamtgesellschaftlich gesehen eine gute ist. Ja, das ist so ein bisschen gerade die Frage, die ich mir stelle. Und wer muss da eigentlich diese moderierenden Aufgaben übernehmen?
Sie sprechen ein ganz wichtiges Thema an. Wie geht man eigentlich damit um und wie nimmt man den Menschen auch die Angst vor der Veränderung? Sie haben ja positive Beispiele genannt. Wir haben heute Sachen automatisiert. Die waren in der Vergangenheit, wurden die manuell gemacht. Und das war mitunter keine einfache Aufgabe. Und da ist es ja wirklich eine tolle Weiterentwicklung, dass man das heute nicht mehr machen muss. Und ich kenne auch Beispiele, gerade auch aus der Metallbearbeitung, wo mir Unternehmer sagen, wir haben Mitarbeiter, die sind seit über 30 Jahren dabei. Und vor 30 Jahren war nichts automatisiert, auch die Maschine nicht. Und heute nehmen die das iPad mit nach Hause und steuern die Maschine halt mit dem iPad von zu Hause und schauen da halt nochmal nach, ob das alles passt. Das heißt, auch deren Jobs gehen nicht alle verloren, nur weil sich die Technik weiterentwickelt, sondern viele Mitarbeiter haben ja auch Freude daran, die wissen noch, wie das früher war und finden das jetzt auch gar nicht so schlecht, dass sich die Dinge weiterentwickeln und dass einem das ein oder andere ziemlich Unangenehme mitunter auch erspart bleibt. Also grundsätzlich, glaube ich, müssen wir einfach schon einfach auch sagen, was los ist. Und der Punkt ist, die Elektromobilität, das kann man, die Studien kann man von vor, also ich weiß es, wir haben 2017 eine Studie gemacht, da stand schon drin, Elektromobilität wird zu weniger Beschäftigung führen. Ja. Das ist aber immer, das sorgt immer für einen immensen Aufschrei. Es gibt dann immer welche, aber die dann sagen, aber das kann man doch so nicht sagen und dann entsteht doch ganz viel anderes, es entsteht was anderes, aber es ist nun mal weniger komplex, einen Elektromotor zu bauen als einen Verbrennungsmotor. Das ist halt so. Und das ist dann nochmal unterschiedlich, ob es jetzt ein Dieselfahrzeug ist, ein Benziner. Das ist auch nochmal unterschiedlich komplex. Aber das gehört schon mal dazu, zu sagen, wenn wir diese Transformation begleiten, wenn wir da losgehen, dann wird es dazu führen, dass sich auch die Jobs, die wir in der Automobilindustrie haben, verändern. Das muss man einfach auch mal sagen. Und das jedes Mal, wenn sie das machen, führt das in gewissen Kreisen immer zu einem Aufschrei. Das ist so, aber es ist nun mal der Fakt. Und ich glaube, der Hauptpunkt ist, einfach darüber zu reden, wie schaffen wir es, das Ganze sozusagen gewinnbringend für möglichst viele halt hinzubekommen. Und das ist auf der einen Seite eben, wenn wir weniger Beschäftigung benötigen, ist die Frage, was kann man demografisch machen, was gibt es eben für neue Beschäftigungsfelder, wo ich die bisherigen Mitarbeiter für was anderes nutzen kann. Aber man darf nicht so tun und sagen, wir wollen, dass jetzt wir eine CO2-neutrale Mobilität haben, wir wollen, dass sich alles verändert, aber die Beschäftigung, das muss alles genauso bleiben, wie es ist. Ja. Sondern da müssen wir auch diese Veränderungen zulassen und müssen das halt gestalten und den Leuten halt die Angst nehmen. Und wir sehen, wir haben viele Veränderungen durchgemacht, aber der Beschäftigungsstand in Deutschland ist so hoch, fast so hoch wie noch nie. Also wir haben viele Entwicklungen durchgemacht und es hat sich auch so weiterentwickelt, dass wir auch in verschiedenen Bereichen einfach auch tolle Jobs haben. Und das muss man eben auch zulassen.
Ja. Was natürlich aber für im Prinzip auch sozusagen angstfreie Transformationen wichtig ist, ist am Endeffekt ja auch irgendwo ein Zielbild. Also wie gut kann man erklären, wo man eigentlich aus welchen Gründen hin will. Und ich denke da jetzt auch tatsächlich daran, wie vielleicht am Ende dieser Transformation am Ende auch Beschäftigung aussieht, wie vielleicht am Ende dieser Transformation Beschäftigungszahlen aussehen können. Das ist ja alles das, was Sie sozusagen auch mit Ihrer Studie auch irgendwo so ein bisschen abgedeckt haben. Über welche Beschäftigungszahlen sprechen wir überhaupt? Über welche Jobs sprechen wir? Wie viele Jobs kommen vielleicht in Innovationsbereichen hinzu? Wie viele fallen am Ende vielleicht aber auch in Bereichen weg, die eben aufgrund von Automatisierung und Technologie vielleicht auch wegfallen können. Wo landet man am Ende? Haben Sie das Gefühl, dass es aber so ein Zielbild bei den Automobilherstellern, bei den großen Zulieferern überhaupt gibt? Weil man kann momentan auch den Eindruck bekommen, dass vieles gerade ein bisschen kurzfristiger Natur ist. Vielleicht auch, man kann jetzt vielleicht auch böse, könnte man auch Aktionismus sagen manchmal, dass man so ein bisschen sagt, wir müssen jetzt aber schnell und auf einen Schlag jetzt zu einer Lösung kommen. Haben Sie denn den Eindruck, aber dass genau so ein Zielbild, wir wissen genau, wo wir hinwollen, wir wissen ungefähr, also mein Gott, keiner kann in die Glaskugel gucken, aber wir wissen, wo wir stehen wollen 2030, 2035. Wir haben ungefähr den Eindruck, wir können Personal in die eine Richtung vielleicht auch weiterentwickeln, auf der anderen Seite über die nächsten Jahre sozialverträglich abbauen und dann landen wir, dann 2030 landen wir dort. Ja, haben Sie das Gefühl, dass es dieses Zielbild gibt?
Nein, das Gefühl habe ich nicht, aber das ist nicht so negativ gemeint, wie Sie das jetzt vielleicht bei Ihrer Frage denken würden. Weil erstens glaube ich, dass es unterschiedliche Zielbilder gibt innerhalb der Unternehmen, dass da auch unterschiedliche Bereiche eben ganz unterschiedlich drauf schauen, wie das aussieht. Und zweitens sind wir ja gerade in der Situation, wie wir es eingangs beschrieben hatten, wo wir gerade wirklich den perfekten Sturm haben, der den Unternehmen wirklich gerade sehr zu schaffen macht. Das ist, wie gesagt, die Themen, die wir im Markt haben, der Hochlauf der Elektromobilität, aber schauen Sie sich auch diese geopolitischen Schwierigkeiten an, die Diskussion um Zölle. Ja. Das heißt, es ist Stand heute nicht so einfach, nach vorne zu schauen. Wir sind in Deutschland sehr auf den Export ausgerichtet. Wir exportieren 3 von 4 Fahrzeugen, die wir in Deutschland herstellen, exportieren wir. Letztes Jahr war das wichtigste Land, das wir exportiert haben, waren die Vereinigten Staaten. 450.000 Autos aus deutschen Werken gingen nach Amerika, in die USA. Jetzt hat man eine Diskussion um Zölle. Da ist die Frage, was heißt das denn für unseren Standort? Mhm. Ja, so. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit dem chinesischen Markt? Wir sehen durch den Hochlauf der Elektromobilität, dass auch die Produktion stärker in den einzelnen Regionen, für die Regionen stattfindet. Und gleichzeitig ist Deutschland der Produktionsstandort für Elektrofahrzeuge in Europa, der zweitgrößte Produktionsstandort für Elektrofahrzeuge in der Welt. Da ist gerade so viel im Wandel, dass man natürlich sich so ein Zielbild vorstellen kann. Aber deshalb habe ich eben gesagt, es gibt mehrere. Für unterschiedliche Szenarien haben, glaube ich, zumindest einmal das Unternehmen, aber dann wahrscheinlich auch nochmal die Betriebsrat- und Gewerkschaftsseite haben wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen ein anderes Bild. Mhm. Und von daher ist es, glaube ich, nicht so einfach, dieses Zielbild zu haben, wo ich sage, da will man hin, weil man einfach aktuell zu viele Ungewissheiten hat, die es uns hier gerade in Europa einfach auch sehr schwierig machen.
Ich glaube auch. Also ich glaube, seltener war es schwieriger und herausfordernder für die Unternehmen, da wirklich eine Strategie für die nächste Zeit auch zu entwickeln auch und dem auch an dieser Strategie auch festzuhalten. Und wir sehen ja auch gerade, wie die Autohersteller reihenweise auch wieder ihre gerade Elektromobilitätsstrategien wieder kassieren und wieder mehr Richtung Verbrenner schielen. Und da gibt es ja schon wieder einiges, was wieder in eine andere Richtung läuft. Und Sie haben es angesprochen, die geopolitischen Herausforderungen mit der neuen Trump-Administration in den USA, aber auch mit dem, was in der Ukraine passiert. Das sind ja auch Dinge, die auch auf wirtschaftliche Auswirkungen haben. Also da, glaube ich, ist sie momentan, dazu kommen die ganzen Transformationsströme, die wir haben. Wir haben sie angesprochen, Digitalisierung, Elektromobilität, Nachhaltigkeit, CO2-neutral. Also es ist wirklich multiple, wie da gerade die Herausforderungslage für die Hersteller ist. Also ich glaube auch, das ist im Moment vielleicht die schlechteste Situation für die Unternehmen, da auch wirklich ein klares Zielbild zu formulieren.
Na absolut, ja. Es ging mir ja auch gar nicht, also ich wollte ja auch gar nicht unfair sozusagen der Automobilindustrie gegenüber sein, aber es ging mir natürlich darum, wenn wir der berühmte Satz, die Menschen mitnehmen wollen, ist natürlich eine Form von, da wollen wir hin und das bedeutet das und das bedeutet das vielleicht für die einen Berufsgruppen, das bedeutet das für die anderen, aber in Zukunft werden wir folgendes Bild haben und das könnte so ungefähr aussehen. Ja, das ist ja schon etwas, wie man eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man kommunikativ jemanden mitnehmen kann, ist natürlich ein möglichst genaues Bild zu zeichnen. Dass das momentan aber schwierig ist, das ist natürlich außer Frage.
Ja, aber da kann ich zustimmen. Wenn man so ein Bild hat, wo das hingeht, macht es den Leuten das leichter, da mitzugehen. Und es ist auch, das muss man, wie gesagt, den Menschen auch zutrauen, auch den Beschäftigten. Auch viele junge Leute treffen ihre Berufsentscheidung und die müssen ja richtig informiert werden, was eigentlich in den einzelnen Bereichen auf sie zukommt. Und von daher ist das ganz wichtig. Aber wenn Sie mir diesen kleinen Schwenk erlauben, wir haben ja in Deutschland in verschiedenen Bereichen in letzter Zeit das Gefühl, dass man irgendwas erstmal nicht sagt. Das haben wir ja vor der Wahl gesehen, was man dann danach vielleicht ein bisschen anders sieht, weil man denkt, okay, ich muss das jetzt irgendwie so machen.
Ich habe so ein paar Beispiele, ja.
Sie wissen, was ich meine. Ja. Aber mit Blick auf die Transformation sollte das Zielbild sein. Ich kann es Ihnen sagen, wir sind in 2030 der Produktionsstandort für Elektrofahrzeuge in Europa. Wir sind das heute schon, aber wir sind in 2030 nochmal gestärkt. Und wir werden tolle Fabriken haben. Wir werden Batterieproduktion in Europa sehen an verschiedenen Standorten. Vielleicht nicht so viel in Deutschland, aber immerhin auch in Deutschland. Und die Automobilindustrie wird mehr Hightech sein als heute. Und das wird an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen sauberer sein, als man sich das vor 20 Jahren hätte vorstellen können. Aber das werden tolle, super bezahlte Jobs sein. Die Automobilindustrie war in der Vergangenheit die die Stütze der deutschen und europäischen Volkswirtschaft. Und das wird auch im Jahr 2030 so sein. Und da arbeiten wir ganz dran. Und das, was Sie eben eingangs gesagt hat, die Lage ist gerade schwierig. Ich sage nochmal, die ist für alle schwierig. Und die Frage ist, wer kommt mit der Komplexität, in der wir heute leben, mit der Automobilindustrie am besten klar? Und ich sage Ihnen eins, das sind die deutschen Hersteller und Zulieferer. Die kommen damit besser klar als alle anderen.
Na, dann sind wir jetzt ja zum Ende der Folge auf einer wirklich positiven, optimistischen Note sozusagen geendet und haben das düstere Bild am Anfang hier jetzt, die düsteren Wolken, vertrieben. Also vielen Dank, Herr Kalweit, für diesen Punkt. Und natürlich, Herr Kalweit, auch vielen Dank für Ihre Insights und Ihre Perspektiven auf das Thema Beschäftigung in der Automobilindustrie. Wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich möchte an der Stelle vielleicht auch nochmal hinweisen, dass wir jetzt sozusagen im März bei Automotive IT und bei Automobilproduktion unsere Themenmonate hatten, wo wir uns mit digitalen Karrieren, mit Karrieren in der Factory und in den Werken der Hersteller und Zulieferer beschäftigt haben und ganz viele interessante Aspekte da zusammengestellt haben. Also wer sich da nochmal ein bisschen den Deep Dive wünscht in das Thema neue Jobprofile, wo es in der Fabrik und eben auch im Bereich IT-Digitalisierung in der Autobranche hingeht, dem sei das ans Herz gelegt und kann dann gerne auf unseren Seiten da nochmal schauen. So viel Eigenwerbung muss sein an der Stelle.
Wir sind ja auch ein Podcast von einem Printmagazinen und Online-Auftritten. An der Stelle darf das also natürlich erlaubt sein. Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank, Manuel Kalweit, für die Einschätzungen heute. Danke auch, dass wir, wie gesagt, dass Sie auch ein wirklich schönes Schlusswort gefunden haben. Das sollte uns natürlich Mut machen. Und wir haben natürlich auch etwas, wir als Journalisten etwas, was wir die nächsten 5 Jahre beobachten können, um dann am Ende auch den Abgleich zu machen, ob es dann so gekommen ist.
So machen wir es. Ich komme gern nochmal vorbei und dann machen sehen wir, dass wir alle recht hatten.
Und nicht erst 2:35.
Ja, genau. Dankeschön.
Herzlichen Dank, Kalweit, und an alle, die zuhören, sagen wir bis nächste Woche und tschüss.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.